Auch keine Lust mehr auf Smalltalk? Dann mach mit uns deine Gedanken lebendig. Wir sind dein Podcast über Kreativität, Lebenssinn und Ideen, die uns tagtäglich begegnen.
Kaffee Kumpli. Lecker, dein Bananenkuchen.
Willkommen bei einer neuen Kaffee-Kompli-Folge, Simon.
Oh ja, ich bin zurück in meinem eigenen Podcast. Ist das nicht lustig?
Und wie habe ich dich gelockt? Mit einem selbstgebackenen Bananenkuchen.
Und dann nicht nur irgendeiner, sondern eigentlich irgendwie der Beste seit immer. Was hast du denn heute geändert?
Ja, also diesen Bananenkuchen mache ich jetzt schon seit mehreren Monaten. Immer mal wieder regelmäßig, mit mehr oder weniger dem gleichen Rezept. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu experimentieren. Heute habe ich Himbeeren dazu gepackt, Peanut Butter und Rum. Und ja, ich merke einfach, dass ich mehr und mehr.
Vom Rezept, das es nie gegeben hat, abkommst.
Genau, richtig. Weil ich aber weiß, dass das ursprüngliche Rezept gut funktioniert.
Es erlaubt sozusagen für kreatives Variieren.
Richtig.
Was hat das mit unserem Thema heute zu tun?
Ja, wir wollen heute über Tugenden sprechen und zwar nicht über.
Irgendwelche, sondern die Vergessenen. Oder die, die wir glauben, sollte man vielleicht etwas bestärken.
Und wir sind tatsächlich während des Backens darauf gekommen und haben sehr viel reflektiert. Und ja, möchtest du denn die Tugenden vorstellen?
Alle vier?
Ja.
Es gibt natürlich sehr viele, ne? Aber wir haben eben das Gefühl bekommen, dass das die vier sein könnten, die wir öfters in den letzten Monaten gedacht haben. Ja, das ist vielleicht der Grund, warum wir eben nicht einverstanden sind, wenn Leute vor allem pauschale Aussagen machen. Oder bei uns selbst gemerkt haben, wir sind hier zu streng. Zu streng mit uns oder zu streng mit anderen. Und wir hoffen heute ein bisschen zu differenzieren. Was sind denn gute Tugenden? Also vielleicht noch ganz kurz Tugend, ne? Wir mussten es auch schnell nachgucken. Es ist eigentlich ein altes Wort, ja. Und es kommt wohl aus der Zeit, wo man gesagt hat, tugendhaft oder auch tüchtig. Also vor allem auch irgendwie geeignet für einen Handwerksberuf wahrscheinlich. Ja, also ich möchte direkt beginnen mit der Beharrlichkeit, weil die gefällt mir besonders gut und sie passt zu deinem Ausprobieren vom Bananenkuchenrezept.
Ja, wir haben auch gemerkt, also, oder gerade jetzt auch mit dem Bananenkuchen, das Beispiel, dass ja Kreativität sehr viel mit Beharrlichkeit zu tun hat. Denn ja, wenn man etwas gut kann, fällt es einem leichter, kreativer zu werden. Also wenn ich zum Beispiel das Grundrezept schon
In- und
in-
auswendig
und
weiß.
auswendig weiß, fällt es mir leichter, ja, da neue Variationen zu finden. Und das ist auch genauso wie beim Tanzen. Wenn man jetzt einen neuen Tanz lernt, ist man so beschäftigt damit, erstmal die ersten Schritte zu lernen. Ja, generell, man ist noch in dieser Lernphase und kann noch gar nicht so kreativ denken. Also das liegt einfach daran, weil man noch in der Phase ist, um ja ein Gefühl dafür zu bekommen.
Da gibt es ja auch eine biologische Erklärung. Also man lagert ja vieles in das sogenannte Muscle Memory. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort gibt, aber Erinnerungsvermögen im Nervensystem, irgendwie in Regionen, wo man nicht direkt rational kontrolliert. Und dann hat man quasi mehr frei für das kreative Ausprobieren, also mehr Rechenpower im Kopf oder im Nervensystem hat man mehr zur Verfügung, um auszuprobieren, um kreative Ideen zu entwickeln und dann zu sagen, ah, das kann ich vielleicht hier noch kombinieren. Und das ist auch beim Musikinstrument spielen, ist das natürlich, glaube ich, die Essenz schlechthin, dass man eine gute Praxis in Muscle Memory einprogrammiert und dann kann man richtig kreativ werden und richtig gut eben auch.
Ja, wie siehst du das denn mit der Beharrlichkeit? Was ist das denn? Welche Bedeutung hat sie? Und auch nochmal in Bezug zur Kreativität, passt das zusammen?
Ja, ich finde das sehr interessant. Also, wir haben das in einem schon länger abgeschlossenen Podcast mal diskutiert, dass Kreativität ja erstmal so einen Rahmen braucht, der limitiert ist. Ja. Und, aber dass du einige Tools da drin brauchst, dass du brauchst irgendwelche Möglichkeiten, so Variablen, die du bewegen kannst, aber auch nicht zu viele, weil dann bist du völlig chancenlos, dich zu entscheiden, was du jetzt eigentlich variieren möchtest. Also, ich meine, Backen ist das so ein gutes Beispiel hier. Man hat irgendwie begrenzt viele Zutaten zu Hause und selbst wenn man welche holt, niemand verwendet 100 Zutaten von Kuchen. Irgendwie beschränkt man sich natürlicherweise auf 10 und jetzt variiert man ein bisschen. Eine andere Nuss und so weiter oder ein bisschen mehr von dem oder weniger. Und ich glaube, das fand ich damals von dir so ein guter, bis heute begleitet mich diese Einsicht. Dass man gleichzeitig einen beschränkten Rahmen will, aber eben die Qualität von dem, was man nimmt, spielt eine große Rolle. Und wenn man eben schon eine Praxis hat, etwas verinnerlicht hat, wie beim Tanzen, im Muscle Memory oder beim Kuchen, dass die Basis passt, ne? Die Basis, der Rahmen, irgendwie, der wird nicht mehr, der wird, an dem wird nicht mehr gerüttelt, dann erlaubt es umso mehr noch die interessanten Dinge oder auch die eben die gewisse Nuance ausmachen, die zu variieren.
Ja. Also bei uns ist es dann auch jetzt andere Tänze hinzuzufügen oder auszuprobieren und die dann zu kombinieren, zum Beispiel jetzt mit dem Zug. Und ja, dass man dann, wenn die Basis steht, auch diese Kombination schafft.
Dass die dann überhaupt funktionieren, braucht ihr
Aber am
erstmal
An
Basis in
genau, aber am
allem.
Anfang kann das halt überfordern, ne?
Genau, weil das wäre ja so, wie man zu viele Möglichkeiten in den Topf wirft. Wenn man jetzt sagt, du tanzt gleichzeitig verschiedene Stile, deswegen macht es durchaus Sinn, dass man zuerst mal ein bisschen strenger, sage ich mal, innerhalb von Regeln bleibt. Beim Paartanz ist es halt wirklich typisch, oder? Dass man irgendwie, so muss man es machen. Und wir lehnen das immer eigentlich ab. Sobald man besser wird, finde ich es immer weniger sinnvoll, dass man zu viele genaue Regeln vorschreibt. Dass man zu sehr sagt, es muss genau so sein und das musst du hier auf 3 musst du das einleiten und auf 4 musst du das dann mit einem diagonalen Winkel von 45 Grad in eine Rotation oder so überleiten. Nein, also das ist sehr schade, wenn man quasi dann sich für immer einschränkt, nachdem man eigentlich die Basis beherrscht. Das wäre wie wenn ein Geiger sich streng an die Komponistenordnung hält.
Ja, und dazu gehört natürlich auch zu dem zu stehen, was man tut, egal was andere sagen. Und es gibt natürlich auch beim Tanzen, auch als wir angefangen haben, gab es bestimmt Leute, die gesagt haben, ja, aber ihr seid ja nicht professionell genug oder ihr habt hier noch eine kleine Community oder irgendwas, ne? Es gibt immer Gegner, nicht Gegner, sondern kritische Menschen am Anfang, die ja selber oft es nicht in die Hand nehmen, sondern vergleichen und dich sofort vergleichen mit anderen Organisatoren, mit anderen Profitänzern, was auch immer. Und dagegen anzukommen, also dazu gehört natürlich auch, dass man ja zu sich selbst steht und es trotzdem weitermacht.
Fies ist es vor allem, wenn sie dich nicht eigentlich hinterfragen in einem konkreten Moment, dass sie sagen nicht, hey, habt ihr aber wenig Leute oder so, sondern sie ein bisschen deine Motivation hinterfragen. Es gibt schon Leute, die sagen, was wollt ihr überhaupt damit? Gerade wenn du etwas machst, was, sage ich mal, fast mit einer professionellen Herangehensweise, also du guckst, dass es ordentlich organisiert ist, du guckst, dass es ordentlich ausgeschrieben ist und du würdest es genauso tun, wenn dich dafür jemand bezahlen würde. Ne? Also würde es genauso tun, wenn du das professionell jetzt als Eventorganisator machst. Aber du tust es mit dem gleichen Anspruch. Und Leute hinterfragen dann aber, warum machst du das überhaupt? Ne? Und sie sehen, das sind eigentlich ein bisschen, was dahinter steckt, ist diese Rationalisierung oder auch Kommerzialisierung jeder Tätigkeit, dass das immer direkt zusammenhängen muss mit einem schlussendlich kapitalistischen Sinn, also einem Profitsinn, ein Profitzweck. Genau, und ich glaube, da, wie du gesagt hast, muss man dann etwas mischen, die Beharrlichkeit mischen mit dem, dass man für sich einsteht, für sein Ziel und ja, eben nicht ein People-Pleaser wird. Das gibt es leider nur im Englischen, den schönen Ausdruck. Das wäre dann auch unsere zweite Tugend. Ich finde, das klingt viel runder im Englischen leider. Don't be a People-Pleaser. Oder eben für sich einstehen, für seine Ziele einstehen.
Ja, also People Pleaser heißt, ja, du setzt deine Bedürfnisse in den Hintergrund einfach, damit die Person dich mag. Oder dass du das Gefühl hast, Zugehörigkeit zu bekommen und akzeptiert zu werden, aber nicht mit deiner Meinung, sondern indem du jemanden nach dem Mund redest. Und ja, also ich sehe mich auch so, dass ich eine lange Zeit auch gerade, ja, dass mir die Anerkennung wichtig war oder auch ist, auch wenn ich an mir arbeite, was andere von mir denken, dass ich auch meine Meinung oft zurückgesetzt habe, auch bei Diskussionen, dass ich meine Meinung auch nicht geäußert habe, weil ich immer dachte, ah, das könnte ja falsch rüberkommen oder ja, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann mag die Person mich nicht mehr. Und ja, ich wollte immer allen alles recht machen. Bis ich natürlich auch darüber reflektiert habe. Und es ist schwer, dagegen anzukommen. Aber es hilft immer wieder, sich bewusst zu werden, dass es ja, dass du ja, dich selbst natürlich auch besser kennenlernst, wenn du weißt, was du willst. Und das ist natürlich ein schmaler Grat.
Das klappt, wenn du dann mal weißt, dann musst du ja auch noch dafür einstehen. Das sind das ist nochmal viel schwieriger. Und das ist, wie du gesagt hast, da finde ich absolut spannend, dass du eigentlich, du musst gleich auf mehreren Ebenen, du hast gesagt Meinung, ne, also deine Meinung nicht komprimierst, bedeutet natürlich nicht immer, dass du gleich aggressiv widersprechen musst, aber du stehst für deine Meinung ein und wenn du das in die Diskussion auch nicht einbringen kannst, weil zum Beispiel einfach nicht genug gute Zuhörer da sind, heißt es aber nicht, dass du deine Meinung nicht deswegen nicht zu dir stehst, ne? Und dann glaube ich, noch schlimmer ist das sozusagen, wenn du dich komprimieren lässt, wenn du dich einschränken lässt in dem, was du tust. Also wenn du anfängst, deine Lebensentscheidung darauf zu basieren, dass es anderen gefällt, dann ist es natürlich nochmal viel schlimmer. Und das ist natürlich in Psychologie bekannt, ne? Dass du diese ganzen Komplexe, die du von den Eltern zum Beispiel kriegst, dass du, weil du immer noch einen vielleicht schon nicht mehr lebenden Vater oder Mutter eigentlich dein Leben gestaltest, um den Ansprüchen zu genügen und den Wünschen zu folgen. Das ist natürlich das beste oder das schlimmste Beispiel von einem People-Pleaser. Genau, und wie du gesagt hast, für einen Erfolgsmoment, der darauf basiert, eine Bestätigung zu haben. Einen kurzen Erfolgsmoment, wo man denkt, oh, ich werde bestätigt. Ich habe jemanden gepleased.
Und auch bei denen, gerade bei dem Thema, wenn du Leute hast, die dich kritisieren am Anfang und sagen, ach, das wird sowieso nichts, das ist ja nur eine blöde Idee, oft kommen diese Leute zurück, wenn du dann Erfolg hast und vergessen aber, dass sie dich vorher kritisiert haben und nicht an dich geglaubt haben.
Ja, weil People-Pleasing ist, glaube ich, eher ein Problem, dass jemand das tut. Also es ist ja nicht die Leute sind manchmal kritisch, ne? Von der
Ja.
Natur her, es ist nicht ihr Fehler, dass du dich ständig ausrichtest nach dem nächsten kurzfristigen Belohnungscookie. Das ist wirklich, es ist eher bei dir zu suchen. Ne? In Psychologie nennt man das Soziotropie. Diese, ja, es ist nicht eine Krankheit, aber eine Neigung, dass man sich immer mangels Selbstvertrauen versucht, übermäßig nett zu sein.
Ja, aber also es hat auch Vorteile in dem Sinne, dass du natürlich ein beliebter Mensch bist. Also da ist halt auch der Grad, inwieweit kannst du für deine eigene Meinung stehen. Aber wann, ja, wenn du keine Kompromisse mehr machst und immer nur deine egoistischen Wünsche durchboxst, inwieweit kannst du dann halt auch noch Freundschaften halten, weil das ist ja auch das Thema. Auch Freundschaften und Beziehungen leben ja auch von Kompromissen, weil man ja nicht alle Wünsche erfüllen kann von beiden Personen gleichzeitig.
Oder von einer größeren Gruppe.
Oder in einer größeren Gruppe.
Von einer Gemeinschaft. Da ist der Kompromiss ja das eigentlich das Schlüsselelement. Ohne Kompromiss wirst du nie eine große Gruppe haben, die zusammen ein Fest organisiert, zusammen eine Mahlzeit kocht. Ne? Du machst einen Kompromiss. Einigst du dich jetzt auf hier die oder jene Küche, oder das wird ein großer Mix, auch gut. Aber du brauchst eben Kompromissfindung, umso größer die Gruppe, umso schwieriger wird es. Ich meine, jeder kennt große Teams, sagt man, der funktioniert schlecht, oder brauchst sehr, sehr gutes Mentoring, dass es funktioniert im Unternehmensumfeld, ja. Also ich glaube, das ist, in den Gruppen kann man das sehr gut studieren, dass du da eigentlich etwas brauchst, was eigentlich eine Unterscheidung ist von nett sein bzw. respektvoll sein, was natürlich absolut grundlegend wichtig ist. Aber eben auch, ich sage dem gerne, Kante geben. Das heißt, du versuchst es nicht allen immer recht zu machen, sondern du bist bereit, einen Konflikt einzugehen, einen respektvollen Konflikt. Und zu dem, was du meinst, mit Freunde, ich meine, ja, auf deiner Seite kannst du bei allen beliebt sein, wenn du ein People-Pleaser bist, aber das Problem, habe ich das Gefühl, ist, richtig tiefe Freundschaften entstehen dann auch mit wenigen oder niemandem. Vielleicht nicht so pauschal, aber wenn du keine Kante zeigst, bist du sozusagen ein Durchschnitt von Political Correctness. Du bist korrekt mit allen und jenen, hast aber keine pointierte Meinung, stehst noch nicht mal zu deinen pointierten Überzeugungen und vielleicht bist du auch nicht resolut in deinen im Vorwärtstreiben deiner Wünsche und auch in deinem Aktionismus. Vielleicht bringst du nicht zustande, was die Leute interessiert und beeindruckt, weil du das zu viel zu früh anpasst an was wollen die Leute, befällt das allen, könnte sich jemand dran stören.
Social Media ist auch ein ganz klar großes Thema, dass man auch sich überlegt, ja, was hat hohe Reichweite, und dann machst du Posts zu dem Thema, um Reichweite zu generieren, aber redest Dinge nach oder ja, versuchst diese große Meinung irgendwie mit abzuholen, aber auch bewusst zu kritisieren zum Beispiel, um aber Reichweite zu generieren, nicht weil das deine Meinung ist, sondern einfach mal deswegen eine Gegenmeinung einzunehmen.
Mhm. Ja, also mich stört da immer ganz stark daran, wenn ich mir die Posts auf beliebigen Plattformen angucke, das Grundlegende, was ich damit oft verbinde, ist, ich kriege nur political correct opinions. Also sind sie zwar schon einseitig, dass sie dich zu etwas überzeugen wollen, aber sie sind eigentlich selten respektvoll und trotzdem präzise pointiert auf einer Seite. Das mag ich. Wenn es eine respektvolle, was ist eine respektvolle Meinungsäußerung? Das ist leitet wunderbar schön weiter in unser nächstes Thema, die nächste Tugend. Das ist der respektvolle Widerspruch oder respectful disagreement, einmal mehr. Im Englischen gibt es dafür einen bekannten Term. Respektvoller Widerspruch kann man nicht besser sehen in heute in der Posting-Culture, in der Kultur des Teilen von Meinungen. Mein Eindruck ist, weil man oft kein Gegenüber hat bei einem Posten, ne, hat man auch nicht das Gefühl, respektvoll zu sein zu müssen. Also die Menschen sind vielleicht, die Autoren, sind vielleicht nicht eigentlich nicht respektvolle Menschen, aber sie haben nichts Gegenüber nicht. Und dann haben sie das Gefühl, sie müssen immer nach irgendjemandem in die Tonne treten. Und gleichzeitig aber auch wieder anderen Political Correctness Regeln unterstehen, was halt gerade so en vogue ist, was man alles nicht darf. Und dadurch verliert es auch wieder an Tiefe. Also am Schluss hat man einen Mix von wenig Inhalt.
Keine Lösung.
Keine Lösungen. Aber du nimmst unterwegs, beleidigst du noch diverse Gruppen indirekt. Ne? Also sozusagen passive Aggression. Dass du irgendwelche Gruppen gleich, oder vor allem die Meinung einer Gruppe quasi diskreditierst. Ja. Hast du dazu ein kürzliches Beispiel? Was dir aufgefallen ist.
Ja. Gute Frage. Ich will nicht das Thema. Sonst wäre es ja
Hast du dazu...
Krieg und Pandemie.
Ja.
Was, also sind, was mir auffällt, ist, dass viele Themen auch ja, aus den aktuellen Geschehnissen immer gezogen werden. Und es bilden sich halt oft Gruppen. Und was natürlich auch dazu führt, ist, dass es, dass auch kein respektvoller Umgang mehr stattfindet unter den Posts. Zum Beispiel jetzt auch aktuell Krieg, davor war es auch das Thema Pandemie, dass ja alles, was veröffentlicht wird, auch nicht mehr respektvoll diskutiert wird, sondern wie du auch gesagt hast, es ist eigentlich nur noch eine Verfeindung unterschiedlicher Gruppen, die einfach ja ohne Grund gemobbt werden. Und das ist natürlich auch ein großes Problem von Social Media, finde ich, dass man natürlich dann auch aufpasst, was man postet, etc., weil der Zerriss auch nicht mehr auf einer respektvollen Ebene passiert. Also ich sage jetzt nicht alle Posts, aber es gibt auch viele Kommentare darunter, wo sie einfach Menschen beleidigen, weil die Meinung zu extrem auseinandergeht. Und deswegen finde ich diesen Aspekt, respektvoller Widerspruch wichtig, weil das Wort Respekt ändert natürlich einiges. Man kann über etwas diskutieren, respektvoll und auch eine eigene Meinung haben und auch anecken, aber ohne jemanden zu beleidigen.
Weil er also nicht die Person zu beleidigen, aber nicht mit der Meinung einverstanden ist. Ja, das finde ich super interessant. Da hast du diese Kritik, die sich jetzt doch sozusagen immerhin verbreitet hat. Man liest immer wieder mal dieses Wort auch, also diese Echokammern. Man kritisiert die Echokammern, dass die Leute sozusagen sich nur noch zurückziehen in ihre Kammer, wo alle der gleichen Meinung sind. Und da kann man raushauen, was man will. Und gegenüber anderen Echokammern ist man quasi sehr hart, harsch. Und kritisiert diese Meinung in keiner respektvoller Weise. Und ich glaube eben, so eine Echokammer entsteht nicht nur, weil die Leute sich gerne in eine zurückziehen, sondern es ist auch die Schuld der anderen Kammern, weil sie nicht erlauben, dass Leute eine leicht differenziertere Meinung, eine Nuance der Meinung oder auch einfach eine naive Meinung, einfach auch mal jemand, der vielleicht seine Meinung heute noch nicht so formulieren kann, der vielleicht nicht die nötigen Dinge studiert hat, um das in die perfekte Worte zu verfassen und so weiter und so fort. Aber man, er respektiert ihn in seinem Niveau vom Verstehen des Problems und versucht ihn von da vielleicht abzuholen und ihm deine Meinung, die vielleicht ja auch besser gestützt ist, ne? Das kann schon sein, die ist vielleicht von jemandem, der mehr Ahnung hat, der die Historie kennt, der die Geschichte kennt. Jetzt im Fall eines Krieges würde ich sagen, könnten das Leute sein, die wirklich eine Ahnung vom Geschehen haben, von der Geschichte, die das irgendwie in Kontext bringen können. Und dann kann man anfangen voneinander lernen, weil man eben respektvoller Widerspruch übt auf beiden Seiten.
Also sagst du, es ist auch okay, seine Meinung zu äußern, wenn man nicht die Tiefe hat in dem Gebiet?
Das ist eine sehr schwierige Frage und ich würde sagen, da muss man jetzt, also meine Antwort wäre ja, aber die Begründung ist schwierig. Also die Begründung ist schwierig, weil natürlich gibt es diese ganze Kritik von eigentlich immer mehr Unwissende äußern sich gerade online, darf ja jeder schreien. Jeder ist Journalist. Ne? Also nicht jeder ist Journalist, aber jeder kann sich Journalist nennen. Ein bisschen anders tatsächlich als bei anderen noch beschützteren Berufen. Nicht jeder kann sich zum Glück Arzt nennen und praktizieren als Arzt. Als Journalist ist ja quasi heute jeder in Social Media tätig und das ist da, wo auch am meisten gelesen wird. Also Zeitungen verlieren Leserschaft bekannt, das heißt, es wird immer mehr von nicht professionellen Journalisten gelesen. Und ich glaube, man sollte die Kritik auch gelten lassen, die man oft hört, dass durch das ganze Laien, Geschreie ja vielleicht die Wahrheit nicht unbedingt besser durchkommt. Auf der anderen Seite muss man sich schon bewusst sein, Einstein ist dafür bekannt, dass er sagt, man weiß eigentlich, umso mehr man weiß, umso weniger, umso mehr weiß man, dass man wenig weiß oder nichts weiß. Und das gilt auch für Journalisten. Das gilt auch gerade für Leute, die eigentlich die komplexe Einsicht haben in ein Thema, meistens geben die ja auch eine nuancierte Meinung ab. Die sagen ja meistens nicht, das ist so oder so, sondern sie sagen, na gut, es ist it depends und es ist komplex und lass uns das mal von dieser Seite betrachten, dann sieht es so aus und sonst so und das wäre ein Kompromiss und das wäre eine Möglichkeit und so weiter und so fort. Also meistens hört man diese Political Correctness Meinungen, nenne ich die jetzt mal so salopp, die man nur eine Political Correct Answer erlauben, die hört man ja gerade oft nicht von Leuten, die wirklich tiefe Einsicht haben oder sagen wir zumindest sich lange und tiefgründig damit befasst haben. Ich würde also sagen, wenn man anfängt zu sagen, du musst einen gewissen Stand haben des Wissens, bevor du mitdiskutieren darfst, dann verbietet man eigentlich allen das Reden. Weil jeder hat irgendwo eine Lücke. Das ist mein Argument dafür, dass man das eigentlich gar nicht kann. Man kann nicht einfach Leute selektieren und sagen, du darfst nicht mitreden. Am Schluss sollte das beste Argument, die beste logische, nachvollziehbare Argumentation gewinnen.
Oder auch nicht.
Das ist sollte.
Nein, weil es dich anders.
Okay.
Ich meine, du kannst natürlich auch emotional betroffen sein von Themen, aber da geht es nicht um Logik oder Political Correctness, es ist dein Gefühl. Du kannst Angst fühlen, du kannst dich ungerecht behandelt fühlen. Es ist subjektiv. Musst aber nicht das Ganze drumherum verstehen. Wenn du jetzt aus irgendeinem Grund deinen Job verloren hast, etc., weil Regeln aufgestellt wurden von der Regierung, kannst du mit Wut, kannst du einen Post machen, dass du dich ungerecht behandelt fühlst, etc., vom Emotionalen her. Und ich finde, es ist nicht relevant, das Komplexe drumherum zu verstehen, weil dann darf man auch einfach akzeptieren, dass es natürlich diese Perspektive, der Arbeitgeber hat vielleicht nochmal eine andere Perspektive, der Politiker oder die Regierung hat auch nochmal eine andere Sicht auf das Geschehen. Das heißt, da in dem Fall, finde ich, muss es nicht logisch sein. Oder richtig oder falsch, weil es ein Gefühl ist.
Ah ja, ich bin nicht dagegen, dass Leute auch Emotionen äußern dürfen. Alles an seinem Platz. Also das stimme ich dir schon zu. Man darf schon einen emotionalen Post verfassen. Jeder, das hat auch seinen Platz. Ich denke, das hat vielleicht sogar dazwischen Platz, zwischen logisch argumentierten. Wir sollten alle so gebildet sein, dass wir das unterscheiden können. Gemein wird es, wenn Leute, die eigentlich professionell sind und wissen, wie man das alles nuanciert, wenn die anfangen, eigentlich eine Emotion, nicht eine Emotion unbedingt zu äußern, also sie sagen nicht, ich, Perspektive, habe diesen Hass, weil, oder diese Wut spüre ich deswegen, sondern sie machen was anderes, sie provozieren eine Emotion, aber sie tun professionell. Also sie eigentlich befeuern eine gewisse Emotion, die sie glauben, befeuern zu können, und das auch noch bei Massen, ne? Und da tun das aber in einer professionellen Sprache. Sie sagen nicht, ich bin wütend und dann wird der andere auch wütend, weil ihn das auch betrifft. Ich bin wütend auf die Korruption, lalala, x, oder? Weil das hat mich so und so viel gekostet, die sollen lieber die Steuern dafür verwenden. Ne? Das ist für mich fein. Aber wenn du einen professionellen Artikel machst, der Daten so präsentiert, die vielleicht sogar in sich korrekt sind, aber er präsentiert sie so, dass sie bei Menschen Wut auslösen und das auch noch so subtil, dann endest du in einer Massenpsychose.
Ja.
Dann hast du eine Massenpsychose und die Leute reagieren auch emotional only. Vor allem, wenn sie nicht mediengebildet sind oder nicht genügend.
Ja, das stimmt. Also wenn man mit Daten, Fakten anfängt, finde ich es auch, ja, wie du gesagt hast, sollte man wirklich, ja, gut recherchiert haben.
Gut recherchiert haben und logisch argumentieren.
Und logisch argumentieren, aber wenn es eine emotionale Äußerung ist, dann kann dir auch niemand was vorwerfen, finde ich, weil Emotionen kann niemand steuern. Also da darf man auch die Außenperspektive einnehmen und verstehen, okay, die Person ist in dieser Situation, sie ist emotional gerade. Mhm. Aber ob du eine andere Meinung hast, das kannst du nicht belegen mit Fakten. Funktioniert einfach nicht. Das ist das, was bei dir ankommt.
So. Ja. Vielleicht etwas, was die Smiley-Generation, wie man sie nennt, einfach noch nicht einen adäquaten Ersatz gefunden hat, ist, dass wir im echten Gespräch, selbst auf einer politischen Bühne, einfach nur sehen, wenn jemand wütend ist. Wir sehen, wenn jemand jetzt eine emotionale Äußerung tut. Eigentlich gefällt mir das. Also ich mag dieses ganz eben wieder Political Correctness, auch in der Art, in der Rhetorik auf den politischen Bühnen so gar nicht. Ich mag das nicht, wenn die Leute vorgefertigte, vom Anwalt signierte oder abgesegnete, abgelesene Papiere vorlesen, sondern eine lebendige Diskussion, wo mal ein Wort nicht korrekt fällt, wo, sage ich mal, ist nicht eine Beleidigung, aber wo mal ein Wort auch falsch verwendet wird, das man nachher wieder rassistisch auslegen könnte oder anti oder für was auch immer für eine Gruppe, dann lebt ja auch die Diskussion nicht mehr. Und diese Emotionen haben, wie gesagt, ihren Platz und sind in einem echten Gespräch meistens auch feststellbar. Man sieht, warum jetzt eine, woher die Angst kommt, woher die Wut kommt, woher die, ja, der Widerspruch kommt. Aber dann ist es eben offensichtlich. Aber gemein wird es, wenn das in verschriftlichter Form, in Posts, eigentlich aus einer, sag ich mal, jemand hat eine Wut, aber verpackt die, projiziert die Wut auf andere, aber in einer professionellen Sprache. Und das ist grundsätzlich, würde ich sagen, keine gute Journalistenpraxis. Da würde ich so weit gehen, das so zu beurteilen, ja. Verbieten kann man das trotzdem nicht, das sollte man auch nicht, aber es ist einfach, wäre gut, wenn man das unterscheiden kann als Leser.
Ja. Ja, und dazu kommen natürlich auch, weil du gerade gesprochen hast über Politik und rhetorischen Sätzen, dass man auch ja, bei unserer letzten Tugend Verantwortung übernimmt und auch ja, das Menschlichkeit zeigt, wenn jemand sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Also das wirkt für mich vertrauenswürdig, auch wenn jeder macht Fehler, nicht nur Politiker, auch wir alle machen Fehler, aber dazu gehört natürlich auch, Verantwortung zu übernehmen und nicht wie so oft Verantwortung, ja, Dinge verschweigen, nicht mehr aufnehmen und einfach so weitermachen wie bisher, ignorieren. Und ja, das beste Beispiel ist natürlich, wenn ich zum Beispiel etwas von dir kaputt mache, habe ich ja mehrere Möglichkeiten zu handeln. Die erste Möglichkeit ist, dass ich dir das gar nicht sage und verschweige und du das bestenfalls nicht mitbekommst. Und wenn du es mitbekommst, versuche es auf andere zu schieben und zu sagen, ich war es nicht. Das Zweite,
dass du es zwar sagst, aber die Schuld anders von dir weißt. Du sagst, es war sowieso kaputt. Oder du sagst, ich habe es einfach weggeschmissen, weil du hast es sowieso nicht gebraucht. Angenommen, ja. Das ist so die feige Version 2.
Und ja, mit Verantwortung übernehmen, das bedeutet nicht nur Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit ist der erste Schritt, dass man es zugibt. Aber auch dann anfängt, Lösungen zu finden und auch zu sagen, okay, ich bin schuld, wie kann ich dir jetzt helfen, das ja, wieder gut zu machen oder dass man sich bemüht, auch ja, um eine Lösung, weil man es einsieht, dass es ja, ein Fehler war, dass es nicht gut war, was man gemacht hat.
Ja, das ist genau das. Und wenn man jetzt Politiker anguckt, machen sie erstens versuchen sie so wenig Fehler zu machen wie möglich, tun natürlich dann automatisch welche. Wer keine Entscheidungen trifft, macht automatisch Fehler, weil die Welt geht vorwärts, ob man jetzt mitgeht oder nicht. Und auch durchs Nichtstun macht man Fehler, wenn man in einer Machtposition ist. Und da ganz oft geht es allen nur darum, die weiße Weste zu behalten. Das macht mich immer etwas wütend. Mit Emotion. Mich macht es wütend, wenn Politiker einfach nur ihre weiße Weste weiß behalten, indem sie nie Kante geben und nie auch was Risikovolles sagen und entscheiden. Ne? Also entscheiden tun sie zusammen, theoretisch, zumindest mit dem Volk, mit der Demokratie im Einklang. Aber es wäre schön, wenn sie eben auch mehr dieses Try and Error leben würden. Ne? Dass sie sagen würden, ich übernehme Verantwortung, ich prüfe schnell, dass es der richtige Weg ist und ich stehe mehr Fehler ein und verbessere mich. Weil ich glaube, was jetzt kann ich nur beipflichten, ich widerspreche dir jetzt hier nicht. Das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, ist, dass Fehler eingestehen ist deswegen so wichtig, und vor allem oft eingestehen ist deswegen so wichtig, weil das bedeutet sozusagen schnellere Iteration für Verbesserung. Und nicht überall im Leben müssen wir ständig verbessern, es ist auch gut, Bereiche zu haben, die sind einfach da, um zu sein, um zu leben, aber in allem, wo es um Macht geht, um Entscheidungen und um Demokratie und Staatsführung und so weiter, Da geht es darum, ständig besser zu werden. In jeder Dimension. Es geht darum, so schnell wie möglich besser zu werden und nicht zu konsternieren, zu verharren auf einem, was gerade mal en vogue war oder was beliebt war. Auch hier wieder sich einstehen, das wäre was Schönes, wenn man das sehen würde bei mächtigen Menschen.
Ist das eine Schweizer Tugend?
Dass wir sich einstehen oder das Verantwortung übernehmen?
Dass man aus Fehlern lernt?
Nein, ich glaube, wenn es um Political Correctness geht, ist es genau so verdorben, wie oft leider auf politischen Bühnen.
Und im Alltag?
Also, nein, im Alltag würde ich sagen, für sich einstehen, schwierig zu sagen. Vielleicht eher, ja. Also, dass man jetzt nicht unbedingt immer freundlich ist. Wir sind jetzt nicht so bekannt dafür, dass wir immer die Nettesten sind im Alltag und dass wir nicht für unsere, sagen wir, dass wir jetzt immer nur people pleasen. Ich glaube, das ist vielleicht schon eher in der Kultur. Ich meine, das ist heute schwierig, ne? Das noch auf ein Land zu beschränken, zu sagen.
Aber mein Gefühl jetzt nochmal zu dem letzten Thema ist, dass so auch ein Fortschritt passieren kann, wenn man Fehler nicht nochmal gleich macht.
Wenigstens anders. Also, anders falsch, aber lieber.
Und daraus lernt. Ja, ich möchte jetzt kein großes Fass aufmachen mit Ländern etc., aber man merkt auch von der Mentalität, auch hier manchmal, dass oft eher improvisiert wird, aber es wird nicht nachhaltig verbessert.
Na, improvisieren
auch im nicht, ja. Bürokratischen Sinne, also auch Prozesse etc. sind immer noch, dauern ziemlich lang und also was wir in Portugal merken oder was ich in Portugal merke, ist, dass das hier super gut, also hier sind sehr viele, die können auch sehr kreativ denken in dem Sinne, dass man flexibel, schnell etwas reparieren kann und es dann auch wieder funktioniert, über eine kurze Zeit gesehen, aber es ist kein langfristiger Erfolg, also nicht etwas, was stetisch sich verbessert.
Ja, dafür deswegen braucht es stetiges Frage, Fehler eingestehen.
Ob das auch ob du es vielleicht auch selbst gelernt hast für dich, dass man auch Fehler nennt und sagt, du hast das falsch gemacht.
Ja, vielleicht gibt es im normalen Alltag in der Kultur nicht so viel zwischenmenschlich, nicht so viel übertriebene Political Correctness. Also es wird von außen gesagt, das ist manchmal auch negativ, dass wir so ein bisschen passiv-aggressiv sind. Ich sage jetzt mal, das ist ganz sicher nicht gut. Also die passiv-aggressiv in der Beziehung zum Beispiel hat das nichts verloren. Dass man ohne offen zu sein eigenständig irgendwie den anderen kritisiert oder fertig macht, nur das kurz zu erklären. Aber vielleicht gibt es in der Kultur eines Landes, das einen sehr hohen Lebensstandard für die Mehrheit halten kann, schon sowas wie, vielleicht ist es eher unsere Tugend, für sich einstehen oder für gewisse Werte, die man sich darüber geeinigt hat, einstehen.
Das ist eher das. Saubere Straßen.
Ja, gutes Beispiel. Saubere Straßen. Wenn man das einmal hat, steht man dafür ein.
Eine Zigarette auf dem Boden.
Genau. Das ist vielleicht das einzige Land, wo Leute hingehen würden und die Zigarette aufheben und sagen, sie haben hier was verloren. Und das habe ich ja mehrmals erlebt. Das gibt es in der Schweiz und das ist sicher ein Grund, warum die Straßen sauber bleiben. Weil einmal eine Aktion machen, dass die Straßen sauber sind, das ist ja nicht schwierig. Schwierig ist, dass die Leute langfristig etwas sensibilisieren, genau, dass sie dabei bleiben, ein bisschen dabei zu beharrlich zu sein. Und wenn dann hier zum Beispiel eine Senkung des Lebensstandards kommt, beharrlich zu sein. Aber vielleicht ist das ein bisschen eine zu viel sein Nachbarschaftskontrolle. Ne? Ich gucke, was du machst. Das mögen wir ja auch irgendwie nicht. Ne? Ich sage mal, in einem gesunden Maße führt das natürlich zu einer insgesamt höheren Lebensqualität. Wo das aber auf jeden Fall hin musste, ne? Vielleicht im täglichen Leben nicht übertreiben, meiner Meinung nach. Aber wenn es darum geht, um alle Personen, die irgendwo in einer Machtposition sind, die wurden ja da reingehoben von uns, vom Volk. Die haben gesagt, mehr oder weniger demokratisch, du bist jetzt für eine Weile verantwortlich dafür. Dann werden sie auch dafür gemessen. Sie werden dafür gemessen und transparent und präzise. Das heißt, da gibt es nicht einfach mal einen Wertkompromiss, der eigentlich die Leute wirklich abgesegnet haben. Sie wollten, dass das so gemacht wird. Wir wollten diese Besteuerung haben von Leuten. Wir wollten diese Gleichberechtigung zwischen zum Beispiel Frauen, Männer, Frauen, Männer an Jobs und so weiter und so fort. Und danach kann man nicht einfach hingehen, Kosmetik betreiben und im Hintergrund einfach weitermachen und dann sehen die Zahlen immer noch gleich schlecht aus nach 4 Jahren. Oder nach, immer die
Zeit. Und ein großes Problem hier ist natürlich auch die Korruption. Also es geben ja auch sehr viele Portugiesen zu. Ich meine, Korruption haben wir überall, aber das ist ja auch jetzt nicht nur auf Portugal bezogen, sondern generell, wenn man das in der Politik besser kontrolliert, auch sowas wie eine große Korruption oder eine kleinere Korruption auch gar nicht mehr so leicht ungestraft, ja, dass man da nicht so schnell ungestraft davonkommt.
Ja, dafür braucht es wahnsinnig viel gute Institutionen. Eben, es braucht aber am Schluss auch die zwischenmenschliche Kultur, auch bei Politikern, dass man sich auf dem Level eben gar nichts durchgehen lässt. Während auf dem vielleicht kleinen Bürgerlevel, ich meine, Korruption ist ein hartes Wort, aber wenn man sagt, mal Auge zudrückt, ist das einfach ein anderer Level, es ist einfach ein anderes Niveau und es spielt weniger eine Rolle. Es spielt einfach am Schluss weniger eine Rolle, wenn jemand aus der Unterschicht da oder hier etwas nicht 100% gesetzeskonform macht, als wenn die großen, mächtigen Leute sich nicht dran halten, weil es geht immer um größere Summen, es geht um größere Effekte, mehr Leben sind davon betroffen. Deswegen finde ich ja, haben wir ein bisschen ein Ungleichgewicht, jetzt würde ich auch sagen, in der Schweiz, von dem, was ich weiß, von den Skandalen, die schon aufgeflogen sind, ein Ungleichgewicht zwischen wie stark wir uns kontrollieren im Alltag und wie stark wir die eigentlich Mächtigen, die von uns eingesetzt sind, die Repräsentanten, wie stark wir sie kontrollieren. Also auch hier, ich sage mal, das ist in Gefahr, weil es eigentlich ständig ein Kampf von Transparenz, also für uns ist es der Kampf für Transparenz und das Establishment kämpft eigentlich ständig gegen Transparenz. Weil am Ende des Tages ist es einfach härter, wenn man transparent bewertet wird, wenn man ständig gerade stehen muss. Ich habe hier noch eine wunderschöne Parallele, die muss ich noch schnell einbringen. Also wenn man als Entwickler, in meinem Fall, kennt man das sehr gut. Es gibt nämlich Closed-Source-Projekte und Open-Source-Projekte. Das heißt, man codet jeden Tag, macht man 5 bis 10 Commits, heißt das, man hat ein Paket abgeschlossen und lädt das sozusagen in das kollaborativ gepflegte Programm hoch, das dann sich entfaltet. Und das kann man halt eben, bei manchen Projekten ist das öffentlich. Das heißt, jeder beobachtet ständig, was du tust. Und ja, man fühlt sich etwas mehr kontrolliert, man gibt sich etwas mehr Mühe, man guckt vielleicht noch einmal mehr, ob es ein Typo drin hat und so weiter. Und ich finde, das Zweite, wie ein Open-Source-Projekt, so sollte die Politik funktionieren.
Ja, das ist ja auch wie Wikipedia ein bisschen. Da kannst du ja auch immer noch Ideen hinzufügen oder Widersprüche vermerken etc. bei jedem Artikel. Und ja, es ist so eine kollektive, ein kollektives Wissen, was aber offen ist für jeden, also wo jeder sich zum Beispiel informieren kann drüber, aber was auch immer wieder aktualisiert wird, aber jetzt nicht unbedingt nur von einer Person, sondern indem du halt auch mitdenken kannst, Mitimpulse geben kannst etc. Und da geht es auch wieder in die Richtung, ja, gemeinsam etwas zu verbessern und nicht alleine. Ja.
Ich glaube, das Beispiel einer Online-Enzyklopädie ist sehr gut. Muss nur aufpassen, ich habe gerade kürzlich wieder einen Artikel gelesen, dass bei Wikipedia ist das ja das ein bisschen in der Schwebe. Ob das eigentlich so kollaborativ ist, da gibt es offenbar sehr zentralistische Strukturen, die darüber entscheiden, welche Änderung dann überhaupt gesehen wird. Also es ist eben nicht ganz so eine öffentliche Diskussion. Also ich mache jetzt nur ein Fragezeichen an diese konkrete Plattform und wie sie genau gemanagt wird und wie die Leute, die da reviewen, wie die genau funktionieren, ja. Also Moderation wird da je nachdem einseitig betrieben. Aber die Idee von der Enzyklopädie, von Wissen oder eben auch Entscheidungsfindung, dass man das kollaborativ macht, mit respektvollem Widerspruch, wo aber jeder für seine Meinung und seine Herkunft einsteht, warum er diese Meinung hat, warum er diese Emotion reinbringt, das wäre schön.
Ja, dann sind wir ja mit unseren Tugenden durch, ne?
Ja.
Möchtest du sie nochmal aufzählen? und zusammenfassen mit einem Wort?
Mit einem Satz? Wort?
Nein, mit einem Satz. Einem Satz.
Naja, wir haben angefangen bei der Beharrlichkeit. Wir haben versucht zu verstehen, wie geduldiges Ausharren es leichter machen kann, kreativ zu werden, wenn die Basis sozusagen verinnerlicht ist. Die Basis seiner Ziele, des Rahmens, in Muscle Memory übergehen. Dann sind wir rübergegangen zu das für sich einstehen oder nicht ein People Pleaser zu sein, einfach ein Ausdruck ist von Selbstvertrauen, versucht zu verstehen, dass es eben Unterschiede gibt zwischen Anecken im guten Sinne oder und nett sein, was wir natürlich befürworten, und eben andererseits das Kompromittieren von seiner Meinung, die man einstehen sollte, die man nicht so leicht über Bord werfen will, weil es Widerstand gibt. Wenn man Widerstand spürt, sollten wir aber die dritte Tugend, den respektvollen Widerspruch, nicht vergessen und versuchen zu widersprechen, ohne zu beleidigen, ohne gegen die Person zu gehen, und dass das eigentlich wichtig ist für einen nicht von Political Correctness geprägten Diskurs auf allen Ebenen. Zuletzt haben wir noch über das Thema Verantwortung übernehmen geredet, wie es wichtig ist, sich Fehler einzugestehen und dann auch konstruktive Lösungen zu finden, also zukunftsorientiert nach vorne zu denken.
Ja. Dann essen wir jetzt weiter Bananenbrot und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Impulse von euch gibt zu den Tugenden, welche Tugenden ihr dann für euch definiert habt zum Beispiel. Das ist auch super spannend, weil wir kennen ja alle die Tugenden, die traditionellen Tugenden, die wir von unseren Großeltern mitgegeben bekommen haben. Aber wir lernen ja, und darum geht es auch in der Folge, neue Tugenden hinzu, die wir für uns definieren. So ein paar, ja, es geht ja auch in Richtung Werte, für uns die Tugenden, die wir aus, ja, von denen wir auch Dinge gelernt haben über unser Leben hinweg und die wir uns ja auch in einer gewissen Weise manifestieren, auch für die Zukunft, diese Tugenden auch auszuüben.